Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt.
Martin geht auf das Sommerfest seiner Arbeitsstelle. Er geht eigentlich nur hin, weil Nicole auch zugesagt hat. Seine Kollegin, für die er seit Monaten immer stärkere, geradezu vehemente Gefühle entwickelt hat. Offen gesagt hat er ihr das nie. Wegen allem, was daran hängen würde, nicht zuletzt seiner Frau und seinen Kindern. Also lebt Martin von Andeutungen, von Sätzen und Zeichen, die vielleicht mehr bedeuten, vielleicht auch nicht. Für diesen Abend zieht er sich besonders sorgfältig an, kauft dafür extra ein neues Hemd. Seiner Frau hat er erzählt, das Fest sei nur für Mitarbeiter. Das stimmt nicht. Nicole kommt später. Als Martin sie endlich sieht, rutscht ihm das Herz in die Hose. Sie kommt nicht allein. Neben ihr steht ein Mann, ungefähr in ihrem Alter. Und während sie mit den anderen spricht, legt er seinen Arm um sie. Es stellt sich heraus, Nicole hat einen Partner, Daniel, und sie sind schon seit über einem halben Jahr ein Paar. Genau in der Zeit, in der Martin jedes Signal von Nicole darauf hingelesen hat, ob da vielleicht mehr zwischen ihm und ihr ist. Mit einem Mal kommt es Martin vor, als sehe er die vergangenen Monate von außen. Nicole hatte offenbar ein Leben, in dem er vielleicht eine Rolle spielte, aber nicht annähernd die, die er sich heimlich ausgemalt hatte. In diesem Moment durchfährt ihn die Erkenntnis: Ich habe in meinem eigenen Film gelebt. Martin gefriert ein Lächeln auf den Lippen, als Nicole ihn begrüßt. Er hofft, dass man ihm nicht ansieht, was gerade in ihm passiert. Martin hat das Gefühl, krank zu werden, er geht von der Party. Noch später wird er sich fragen, ob er nicht schon die ganze Zeit vorher krank gewesen war. Wie konnte Martin fast anderthalb Jahre lang in eine innere Wirklichkeit geraten, die mit Nicoles äußerer Wirklichkeit kaum übereinstimmte?
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tiefseeltauchen. Ihr habt eben in dem Fallbeispiel über Martin gehört. Wir werden heute Martin noch länger begleiten. Und ihr habt wahrscheinlich nicht nur den Titel gelesen, sondern auch in der Geschichte schon gehört, um was es hier wesentlich geht. Nämlich um eine starke Verliebtheit, mithin Obsession, die Martin in eine Welt gerückt hat, die ein bisschen was von einer Blase vielleicht hat. Und er merkt, er ist irgendwie aus dem Kontakt mit dem Äußeren gekommen und fragt sich im Nachhinein, was da eigentlich genau von ihm Besitz ergriffen hat. Wir wollen uns in der Folge heute damit beschäftigen, was eine ganz bestimmte Art von Verliebtheit, genauer gesagt Limerence, eigentlich ausmacht und ob sie vielleicht auch etwas Krankhaftes haben kann. Auch für diese Folge haben wir eine Vertiefungsfolge aufgenommen. Wir haben euch gebeten, uns eure eigenen Erfahrungen zu Limerence zu schildern. Also habt ihr euch schon einmal obsessiv verliebt oder wart ihr vielleicht selbst einmal das Objekt der Begierde? Es sind sehr interessante Erfahrungsberichte dazu eingegangen, die wir psychoanalytisch einordnen. Wen das interessiert, findet alles unter dem Link in den Shownotes. Ja, dann steigen wir vielleicht gleich einmal mit der Frage ein. Gibt es eine krankhafte Form von Verliebtheit?
Hier möchte man fast mit dem berühmten Zitat von Nietzsche antworten, dass in jeder Liebe immer auch etwas Wahnsinn ist, aber in jedem Wahnsinn auch immer etwas Vernunft steckt. Was die Vernunft hinter einer scheinbar obsessiven, übermäßigen Verliebtheit ist, das wollen wir ein bisschen in dieser Folge herausfinden. Zumindest kann man sagen, dass Verliebtheit sehr quälend sein kann. Also geradezu ekstatisch, wenn sie erwidert wird, aber wenn sie in der Schwebe bleibt oder nicht erwidert wird, kann sie in die besagte Blase führen, die aber eben nicht ein Wolkenkuckucksheim ist, sondern auch etwas sehr, sehr Quälendes bis hin Verzweifeltes bekommen kann. Auch das deutet sich bei Martin hier an. Es gibt in der Kulturgeschichte und auch in der psychoanalytischen Literatur natürlich unendlich viele Bezüge zum Thema der Liebe und die können wir nicht annähernd hier aufarbeiten. Eine literarische Stelle fand ich aber sehr schön und sie passt vielleicht auch zu dem Thema der Folge, also kann Verliebtheit krankhaft sein, nämlich aus Platons Buch Phaidros. In dem beschäftigt er sich damit, also ob Liebe etwas Verrücktes hat oder eine Krankheit ist, und kommt zu dem Punkt, ja, es ist eine Störung und eine Krankheit, aber eine göttliche Störung mitunter. Das heißt, eine Krankheit, die von den Göttern gesandt wird und die den Menschen in einen Zustand versetzt, in dem er aus dem Alltäglichen, Gewöhnlichen enthoben ist und in der er einer inneren Wirklichkeit begegnet, in der er eigentlich etwas Göttliches schaut, also etwas, was über wirklich das normale Erleben hinausgeht. Das ist, was Platon eine Manie nennt, also eine göttliche Verrücktheit. Und ich fand diesen Gedanken eigentlich ganz schön, weil er beide Momente zusammenbringt. Also das Besondere, was ja auch so eine Leidenschaft auszeichnet, das Außergewöhnliche und Außeralltägliche, aber auch das Moment des Leidens, was darin steckt. Wir wollen das am Fall von Martin genauer verstehen, was da eigentlich in ihm und mit ihm passiert, warum Nicole für ihn eine solche große Bedeutung gewonnen hat, so sehr, dass er am Schluss schon die Wirklichkeit von seiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr wirklich unterscheiden kann und wie wir das als Psychoanalytiker sehen, also ob das bis hin zu einer behandlungsbedürftigen, krankhaften Erscheinung sich auswachsen kann. Vielleicht gehen wir aber nochmal zurück und schauen uns erstmal diesen Begriff Limerence an. Was ist denn das für ein Begriff? Woher kommt er und was besagt er?
Ja, es ist eigentlich noch ein relativ moderner Begriff, zumindest wenn man es jetzt mit Platon vergleicht und den Gedanken, wie alt diese schon sind. Es ist ein Kunstwort von der amerikanischen Psychologin Dorothy Tenoff. Die hat Ende der 70er ein Buch geschrieben, wo es um Limerence geht. Und sie wollte damit eine ganz bestimmte Erfahrung von romantischer Liebe beschreiben, die in der Alltagssprache eigentlich schwer zu fassen ist. Also im Deutschen haben wir vielleicht noch das Wort Verliebtheit, aber auch da im Deutschen würde ich sagen, übersteigt das diesen Begriff doch noch mal ein Stück weit. Und sie meint eben, dass es geht nicht nur um Liebe oder auch nicht nur bloße Lust und eine Schwärmerei, sondern wirklich einen sehr intensiven Zustand, vielleicht könnte man sagen eine obsessive Verliebtheit, die die Psyche in einen Ausnahmezustand versetzt.
Wie sieht es dann genau aus, wenn man in einen limerenten Zustand gerät?
Ja, in einem Zustand von Limerence gibt es viele Elemente der Verliebtheit, also sowas wie ein euphorisches Gefühl, weil man das Gefühl hat, vor allem, dass der andere vielleicht die Verliebtheit erwidert. Auch diese Momente von Verzweiflung oder Traurigkeit, wenn man das Gefühl hat, dass die andere Person es eben nicht tut. Aber es nimmt doch nochmal deutlich stärkere Formen an. Es hat diesen Touch ins Obsessive zu gehen, also zum Beispiel eine extreme Form von intrusiven Gedanken, also Gedanken, die sozusagen einbrechen, ohne dass man es steuern kann, die sich die ganze Zeit mit dem limerenten Objekt, sagt man, also die Person, in die sich jemand verliebt hat, beschäftigt. Und es geht auch mit starken Stimmungsschwankungen einher, Appetitverlust, nicht schlafen können, also die Person ist wirklich, kreist eigentlich die ganze Zeit um dieses Objekt. Und ein wichtiger Punkt von Limerence ist auch, dass er von Unsicherheit und Ungewissheit lebt und bis zu einem gewissen Grad auch von der Unerreichbarkeit des anderen. Das heißt, Limerence ist eigentlich immer ein Schwebezustand, wo jemand nicht genau weiß, ob ein anderer die Gefühle erwidert oder nicht. Und gerade das aber ist wie eine Art Brennstoff, sich weiter obsessiv mit dem anderen zu beschäftigen.
Also es ist nicht dasselbe wie Verliebtheit, sondern eine stärkere Form von Verliebtheit. Ab wann würdest du denn sagen, ist es nicht mehr einfach nur Schwärmerei, Verliebtheit, sondern wirklich Limerence?
Ja, bei Verliebtheit, trotz aller roter, rosa Brille, würde ich sagen, bleibt die andere Person noch als reale Person bestehen. Bei Limerence geht es eigentlich um eine sehr starke Beschäftigung mit sogenannten inneren Objekten. Also das, was ich mir innerlich als Bild von der anderen Person mache, unabhängig davon, ob das wirklich mit der Realität übereinstimmt oder nicht. Das heißt, eigentlich kann man sagen, dass hier bis zu einem gewissen Grad Projektionen eine große Rolle spielen und eigene innere Themen, die sich an eine Person binden, die aber mit ihr als Realperson nicht unbedingt viel zu tun haben müssen.
Also man könnte ja sagen, es ist mit Sicherheit ein Kontinuum, wo jetzt nicht eine klare Grenze zu ziehen ist. Aber bei Verliebtheit gibt es die starke Sehnsucht nach dem anderen, das starke Begehren nach dem anderen, die rosarote Brille, alles schön und gut am anderen zu sehen. Bei Limerence wird die andere Person aber nicht nur sozusagen das Ziel alles Begehrens, sondern eigentlich das Zentrum der inneren Welt. Also das ganze Selbstgefühl, die Welt der Gedanken und Gefühle organisieren sich um diese andere Person herum und existieren quasi nur noch um diese andere Person herum, also wie sozusagen Planeten in einem Sonnensystem nur noch darum kreisen. Und dadurch gewinnt die andere Person im inneren Erleben eine so hohe und dominante Position, dass jede kleinste Regung, die diese Person macht, also fast überwärtige Bedeutung bekommt. Also wie hat sie mich angeblickt, wie hat sie geguckt, was hat sie gesagt, jedes sozusagen kleine Detail, jedes minimale Zeichen wird zu einer Art Orakel über die Frage, ob man von dieser Person gesehen und erhört wird oder nicht. Und davon hängt alles ab. Und darin liegt auch ein irrealer Charakter, also die Person wird zu etwas, was sie in der Realität eigentlich gar nicht ist und sein kann, sondern was viel mit der inneren Welt der liebenden, der limerent liebenden Person zu tun hat. Das wollen wir aber genauer verstehen. Warum ist Limerence denn so mächtig?
Ich glaube, Limerence lebt sehr stark davon, dass der andere unerreichbar ist oder etwas am anderen unerreichbar erscheint. Ich denke, dass eine Person, die von Limerence ergriffen wird, entweder gerade in einer Lebensphase ist oder vielleicht in seinem Leben Erfahrungen gemacht hat, wo es schon mal dieses unerreichbare andere Objekt gab und vielleicht wo ein Gefühl zurückgeblieben ist, dass etwas offen war oder dass gerade im Leben etwas offen ist. Das werden wir bei Martin auch gleich noch weiterhören. Und irgendwo eine mehr oder weniger bewusste Vorstellung davon oder Wunsch, der andere könnte mir vielleicht das geben, was mir fehlt, was ich mir wünsche, was ich gerne gehabt hätte oder wer ich gerne wäre. Und damit richten sich eigentlich ganz starke Wünsche an den anderen, dass er im Grunde einem zu etwas machen soll, was man, wo man gerne hinkäme oder was man gerne wäre. Und weil es eigentlich etwas Unerfüllbares ist oder etwas, was notwendig enttäuscht werden muss, weil das niemand für einen erfüllen kann, bleibt das, dieser Schwebezustand auch so eine Art Hoffnungszustand. Also es kann sein, dass es da auch quälende Formen annimmt und sehr unangenehm werden kann, aber gleichzeitig gibt es doch immer noch die Hoffnung, dass etwas anderes möglich ist. Also man kann vielleicht sagen, dass solange die andere Person eben in dieser Unerreichbarkeit bleibt, kann sie in Anführungszeichen rein bleiben, eine weiße Leinwand, auf die die Person ihre eigenen Fantasien, Wünsche und so weiter, Sehnsüchte projizieren kann.
Der Psychoanalytiker Johann Verhulst, der einen sehr instruktiven Text über dieses Thema geschrieben hat, beschreibt das als prälimerente Phase, also ein Zustand, in dem etwas im eigenen Selbst unerlöst ist, also grundlegend unerlöst oder durch bestimmte Lebenskonflikte, Lebensschwellen, die gerade zu bewältigen sind, unerlöst. Also zum Beispiel, dass der Wunsch, das Selbstgefühl schön und begehrenswert zu sein, in den Augen des anderen gewollt zu sein, oder sich wieder freier und lebendiger zu fühlen oder Ähnliches, anerkannt zu sein. Und die andere Person wird so etwas wie das Füllmaterial für eine Lücke im Selbst. Und Füllmaterial klingt ein bisschen zu technisch dafür, worum es geht. Eigentlich wird die andere Person zu einer Art Erlösungsfigur, also die einen an der Stelle, wo etwas im eigenen Selbst unerlöst ist, erlösen könnte. Und das hat natürlich sehr viel dann mit den eigenen inneren Konflikten zu tun. Und die Realität, also wie die andere Person wirklich ist mit ihren Grenzen und mit ihren eigenen Themen und all dem, die ist fast ein wenig hinderlich, weshalb sich gerade Konstellationen eignen, in denen eben die Person, wie du es beschrieben hast, nicht so leicht erreichbar ist. Also der Projektionsraum sich öffnen kann, die andere Person weit genug weg ist, damit sich all die Erlösungsfantasien auf sie legen können. Das ist eigentlich ein bisschen die genuin psychoanalytische Situation, also die weiße Leinwand, der Analytiker, der in einer gewissen Hinsicht unerreichbar ist und auch nicht ganz greifbar und ja auch in seinen Äußerungen nicht immer so 100% eindeutig, weshalb das auch sehr viel vorkommt in analytischen Settings. Wir würden da eher dann von Übertragungsliebe sprechen, wozu wir ja mal auch eine Vertiefungsfolge hier auf Patreon und eine Folge im Podcast gemacht haben. Aber das wären eigentlich die genuinen Zutaten. Nur in einer Psychoanalyse geht es natürlich darum, dann solche Gefühle aufzuarbeiten und zu durchdringen. In einer Realsituation kann durchaus dann etwas anderes passieren.
Deswegen ist Zurückweisung so schlimm und vielleicht manchmal sogar wie zerstörerisch, weil der andere, der so begehrt wird, für etwas steht, was man selber noch so sehr braucht und damit auch eine Hoffnung zerstört wird, dieses andere, bessere, den Ausweg zu bekommen. Das heißt, es ist nicht nur eine, sag mal, eine narzisstische Kränkung, sondern es geht wirklich an den Selbstwert oder an das Ich, was sich an irgendeiner Stelle, den Lebensumständen oder der Biografie heraus gerade fragil fühlt.
Also bei einer nicht erwiderten Verliebtheit könnte man sagen, es ist das sehr Schmerzhafte, du wirst ihn, sie nicht bekommen. Bei Limerence wäre eigentlich das noch gesteigert im Sinne von, du wirst das nicht sein. Also du kannst nicht zu diesem Selbst werden, von dem du das Gefühl hast, du bräuchtest es aber so sehr.
Ja.
Würdest du denn sagen, das ist irgendwie ein, ja, aus psychoanalytischer Perspektive pathologischer Zustand, irgendwie ein krankhafter Zustand? Sollte daraus eine Diagnose werden?
Also das kann man so prinzipiell noch nicht sagen. Also Limerenz kann auch Teil eben von einer Vorphase hin zu einer Beziehung sein, von Verliebtheit, wenn man so will. Es wäre aber vielleicht schon bedenkenswert, wenn dieser Zustand sehr lange anhält und auch durch die äußeren Umstände eigentlich nicht mehr begründet ist, wenn man so will. Also wenn es äußerlich keine Zusammenhänge gibt, die es sinnvoll machen, dass dieser Zustand dieser starken, extremen Verliebtheit aufrechterhalten ist. Und wenn die Person sich wirklich gar nicht mehr von dem anderen lösen kann oder sich völlig in diese Fantasiewelten verliert oder vielleicht auch, und das ist bei Limerenz durchaus, kann das auch vorkommen, dass es wirklich auch die Lebensumstände so angreift, dass sie schwierig werden, also dass die Person vielleicht nicht mehr arbeiten gehen kann oder vielleicht private Beziehungen dann anfängt zu zerstören deswegen, weil sie sie zum Beispiel vernachlässigt, dann ist das schon etwas, wo ich sagen würde, dass man sich vielleicht durchaus auch therapeutische Hilfe suchen sollte oder kann.
Also man könnte vielleicht sagen, Limerence ist so etwas wie ein Übergangsraum, eine Seele im Ausnahmezustand, der vielleicht auch an wirklichen realen Lebensschwellen liegt, also wo Entwicklungsaufgaben zu bewältigen sind oder wo Verluste zu bewältigen sind, also Menschen in eine Krise kommen, also an der Schwelle zu Lebenskrisen. Und diese Art der extremen Verliebtheit auch so etwas ist wie ein Versuch der Psyche, sich neu zu finden, also das Selbst in gewisser Hinsicht auch zu erweitern. Und es ist nicht untypisch für menschliche Entwicklung, dass in solchen Übergangsräumen der Kontakt zur Realität mal eine Weile verloren geht. Das sieht man bei allen möglichen Umständen, also auch Jugendlichen, die sich total zurückziehen oder was auch immer. Die entscheidende Frage ist, ob eben der Anschluss an die Realität dann irgendwann wiederhergestellt werden kann. Also ob das als ein Medium einer Bewältigung von Lebensschwelle, Lebenskrise dient oder ob da die Realität und das eigene innere Leben immer weiter auseinanderdriften und sich dann eher so eine Kapsel bildet, nicht mehr eine Blase, die sich dann letztlich wieder auflösen kann.
Ja, ich würde sagen, wir wenden uns wieder Martin zu, von dem wir vorhin schon gehört haben. Es ist eine längere Fallgeschichte, gerade weil bei Limerenz diese Details und Wendungen und Gedanken, die hier aufscheinen, uns sehr wichtig erschienen. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir jetzt mal ein.
Martin ist 56 Jahre alt. Er ist seit 25 Jahren mit Janina verheiratet. Die ältere Tochter studiert seit 2 Jahren in einer anderen Stadt. Der Sohn macht gerade Abitur und ist meist unterwegs. Lange hat Martin sich nach der Zeit gesehnt, in der im Haus mehr Ruhe einkehrt, er wieder mehr für sich sein und seinen eigenen Rhythmen nachgehen kann. Jetzt, wo er diesen Freiraum hat, weiß er nicht recht, was er mit sich anfangen soll. Manchmal sitzen Martin und Janina abends nebeneinander im Wohnzimmer, jeder mit dem Handy in der Hand, während nebenbei Netflix läuft. Wenn Martin über seine Ehe spricht, sagt er, sie sei gut. Er und Janina kommen miteinander aus. Sie haben eine lange gemeinsame Wegstrecke hinter sich. All die Jahre, in denen man sich ein gemeinsames Leben aufbaut, mit all dem Schönen und dem Schmerzlichen, das dazugehört. Martin findet Janina klug und lieb. Sie ist verlässlich und ihm sehr wichtig. Janina ist ein Organisationstalent, beruflich wie privat. Und Martin ist ihr oft dankbar, dass sie diese Seite in der Familie eingebracht hat. Manchmal stört ihn ihre Strukturiertheit auch, dann wünscht er sich mehr Spontanität. Es gibt ein funktionierendes Sexleben. Funktionierend ist dabei das Stichwort. Wirkliche Leidenschaft ist es nicht, aber beide wissen, was sie mögen, und meistens scheint das zu reichen. In seiner Biografie gibt es wenig, das Martin als auffällig oder bemerkenswert bezeichnen würde, das ihn zumindest von der Lebensgeschichte anderer Menschen sehr abheben würde. Als Martin 3 Jahre alt war, kam seine Mutter nach der Geburt seiner jüngeren Schwester für längere Zeit ins Krankenhaus. Martin wurde in dieser Zeit tagsüber zu einer Oma gebracht und später den ganzen Tag in den Kindergarten. Das blieb auch so, als die Mutter wieder nach Hause kam. Niemand meinte es böse, so erinnerte sich Martin. Alle hatten ihre Lasten zu tragen. Aber er erinnert sich auch an das Warten, an das Horchen auf die Schritte vor der Tür, wenn er das letzte Kind war, das aus dem Kindergarten abgeholt wurde. Seit einiger Zeit spürt Martin trotzdem etwas unbestimmt Unzufriedenes in sich, besonders wenn es Wochenende ist. Es entsteht in ihm so etwas wie ein rastloser Tatendrang, der zugleich ins Leere geht. Manchmal beginnt er große Projekte, etwa einen Raum komplett zu renovieren und neu zu gestalten. Er plant, bestellt Farbkarten, schaut Videos, macht Skizzen, dann bleibt alles liegen. Auch bei der Arbeit erledigt Martin, was zu erledigen ist. Er hat eine gute Position, die Kolleginnen und Kollegen schätzen ihn. Aber vieles wiederholt sich. Neue Projekte fühlen sich an wie alte Projekte mit neuen Überschriften. Auch das fühlt sich in gewisser Weise gut an, nach einer Ruhe, nach der er sich lange gesehnt hat. Aber zugleich auch öde. Soll es das gewesen sein? Noch 10 Jahre genauso weitermachen, dann Rente? Und dann? Dann kommt Nicole in die Firma. Nicole ist 43 und neu im Team. Im ersten Moment findet Martin sie nicht auffällig schön, im klassischen Sinn, aber schon nach wenigen Sätzen ist er von ihr angetan. Sie spricht klar und schnell, hört genau zu, analysiert mit messerscharfem Verstand, zeigt Humor und lacht manchmal mitten im Satz über sich selbst. Kurzum, sie wirkt sympathisch. Martin ist wie angefixt und sucht in den nächsten Wochen Nicoles Nähe. Was er über sie erfährt, fasziniert ihn immer mehr. Sie hat vor einigen Jahren noch einmal den Beruf gewechselt, reist gern und viel, ist sportlich sehr aktiv, geht surfen und bouldern. Auch körperlich findet Martin sie anziehend, beobachtet und studiert sie genau. Wie ihr Haar fällt, wo sie einen Leberflecken am Hals hat, wie sie sich durch den Raum bewegt. Irgendwie scheint bei ihr alles stimmig, obwohl sie durchaus auch von biografischen Brüchen erzählt. Einmal erwähnt sie, dass sie keine Kinder hat. Sie versucht, es beiläufig klingen zu lassen, aber Martin merkt, dass es ein sensibles Thema für sie ist und fragt nicht weiter. Er gesteht sich den Gedanken nur ungern ein, aber er merkt, dass es ihm gefällt, dass Nicole so ungebunden wirkt. Wenn er mit ihr zusammen wäre, gäbe es von ihrer Seite aus nichts, was ihre Aufmerksamkeit von ihm abziehen würde. In einer Besprechung widerspricht Nicole ihm einmal. Martin kennt diese Seite von ihr bereits. Mit ihrem schnellen Verstand denkt sie oft schon weiter als andere, hat gute Einfälle, ist beweglich im Denken. Ohne dass sie etwas dafür kann, wirken andere dadurch manchmal etwas langsamer, etwas schwerfälliger. Jetzt aber bei Martin fühlt es sich anders an. Nicht wie eine Herabsetzung, eher wie eine Aufforderung. Als fordere sie ihn heraus, als nehme sie ihn als ebenbürtigen Ernst. Das schmeichelt Martin. Mit einer Freude, die er lange nicht mehr in sich gespürt hat, begibt er sich in einen spielerischen Schlagabtausch mit ihr. Später ruft Nicole ihm im Flur noch etwas Neckendes zu. Martin lacht und hält dagegen. Noch lange danach spielt er die Szene im Kopf immer wieder durch. Er genießt das Gefühl, suhlt sich in jedem Satz, der gefallen ist, in jedem Blick, von dem er glaubt, Nicole habe ihn erwidert. Am Abend sitzt Martin mit Janina in der Küche. Sie spricht Alltägliches, Martin hört zu und nickt. Innerlich ist er aber bei der Szene mit Nicole. Ja, vielleicht machen wir hier mal einen kurzen Stopp. Was würdest du sagen, was passiert hier bisher?
Ja, wir hören von Martin, er ist Mitte 50 und man kann schon sagen, er befindet sich in einer Umbruchszeit, würde ich sagen. Also die ältere Tochter ist schon länger ausgezogen, der Sohn ist gerade dabei, ist auch nicht mehr viel zu Hause. Das heißt, ein wahrscheinlich großer Lebensmittelpunkt, den es bislang gab, der entschwindet so jetzt Stück für Stück oder ist schon zu einem großen Teil sogar entschwunden. Und eigentlich hat Martin, und ich glaube, das ist jetzt wichtig, innerlich immer das Gefühl gehabt, sich dahin zu sehnen, also es wird ja davon gesprochen, er hatte eine Sehnsucht danach, diesen Freiraum wieder zu haben. Wir hören aber auch jetzt, wo der real wird, kann er mit diesem Freiraum eigentlich gar nicht so viel anfangen. Und es stellt sich so eine merkwürdige Leere ein, ja, aus der heraus er irgendwie nicht richtig produktiv werden kann, zumindest nicht in einer gerichteten Weise, wie man an diesem Renovationsprojekt, glaube ich, ganz gut sehen kann. Es findet viel statt, viel Bewegung, aber kein Produkt. Und ich glaube, was auch auffällt, ist dieses Gefühl in seinem Leben, also diese Leere oder was hier als Funktionieren beschrieben wird. Ich glaube, dass es auch genau diese Leere ist, die sich da über ihn legt. Und ich vermute, dass der Auszug der Kinder, der hinterlässt eine Leere, aber vielleicht hat er auch haben die Kinder vorher eine Leere, die schon vorher da war, auch überdeckt. Es kann ja auch beides der Fall sein. Und für das Überdecken der Leere wird hier auch ein Hinweis schon mal gegeben, nämlich, dass er in der Kindheit eigentlich einen Bruch erfahren hat, kann man vielleicht sogar sagen, als er mit 3 ein Geschwisterkind bekommen hat, was ja schon ein großes Ereignis ist, wo eine Aufmerksamkeit von ihm abgezogen wird, es dann aber auch nochmal verstärkt wird, indem die Mutter in die Klinik kommt. Das heißt, wahrscheinlich eine Person, die bis dahin so zentral und wichtig in seinem Leben war, plötzlich wegfällt. Und auch nach diesem Bruchereignis ist, glaube ich, nicht so eine Art Wiederannäherung gibt, sondern auch da eigentlich weiter der Blick der Mutter, wenn man so will, oder der Eltern von ihm abgewendet bleibt. Interessant ist ja sein Gedanke, er hat das Gefühl, in seinem Leben war nichts auffällig oder bemerkenswert. Und vielleicht gibt es da irgendwie eine mehr oder weniger bewusste Fantasie oder Vorstellung davon, dass nur wenn man etwas Auffälliges oder bemerkenswert hat an sich hätte, nur dann würde sich der Blick auf einen richten. Und dann vielleicht der Wunsch, jemand möge einen auf diese Art und Weise angucken, um diese Leere, die man in sich fühlt, also in Klammern vielleicht die Trauer eigentlich, das Objekt, also die Elternliebe verloren zu haben, um das wiederzubekommen, um sich damit wieder füllen zu können.
Ich finde hier das Motiv des Wartens auch sehr stark. Also schon als Kind quasi ist das ja hier beschrieben, das Warten im Kindergarten als letztes Kind, das abgeholt wird, aber auch in seiner ganzen Lebenshaltung. Also ein Warten auf etwas und ich glaube verbunden mit dem ganz starken Wunsch, eigentlich endlich einmal ganz Raum für sich zu bekommen, dass es um ihn geht. Das ist ja auch seine Fantasie sofort mit Nicole, die hätte ganz viel Zeit für ihn, die wird nicht durch andere Dinge abgelenkt.
Nicht durch andere Kinder.
Nicht durch andere Kinder.
Nicht durch Geschwister
sozusagen. Nicht durch irgendetwas, ja genau, was sich da dann so dazwischen schiebt. Und ich glaube, seine Midlife-Crisis, so könnte man es ja fast sagen hier, hat viel mit der Erkenntnis zu tun, es ist ein Warten hin und da kommt nichts. Also es geht einfach so weiter, die Zeit verrinnt und es kommt nicht dieses große Moment. Er hat das, glaube ich, sehr hoffend dorthin geschoben, an die Stelle, ja, aber wenn dann die Kinder mal weg sind, dann ist sozusagen diese Zeit gekommen und er merkt, sie kommt nicht. Und ich glaube, das ist eigentlich für ihn eine Lebenskrise, ein inneres Gewahrwerden, dass etwas, was er sich sehr erhofft und ersehnt, nicht kommt, was ihn anfällig, glaube ich, für die Sehnsucht macht, es dann doch irgendwo finden zu können.
Ich würde aber nicht nur sozusagen rückwärtsgewandt auf die Kindheit bei ihm blicken, sondern wirklich auch die aktuelle Situation. Du hast von Midlife Crisis gerade gesprochen. Man könnte aber auch sagen wirklich, also er ist ja schon 56, in Anführungszeichen schon. Das heißt auch die Frage, was kommt im Leben noch? Also natürlich schließt sich der Bogen und vielleicht zeichnen sich am Horizont erste Fragen ab. Was ist im Alter? Welche Möglichkeiten stehen mir noch offen? Wie lebendig bin ich eigentlich noch? Und ich glaube, das ist auch eine große Frage. Also das, was Lebendigkeit ins Haus gebracht hat, wo die Möglichkeiten alle noch da sind, das liegt bei seinen Kindern jetzt. Mhm. Bei ihm ist es ja ein bisschen anders. Er hat schon etwas erreicht. Bestimmte Dinge wird er nicht mehr erreichen, das ist auch klar. In dem Alter sind einfach Türen auch zu, auch wenn noch natürlich welche offen sind. Aber das ist ja, glaube ich, genau die Frage. Und Nicole, das sieht man ja auch, was ihn anzieht, ist ja, glaube ich, auch neben der Ungebundenheit und so weiter, auch ihre Lebendigkeit. Also dieses Wiffe, das Schlagfertige, was sie hat. Mit ihr kann er noch mal rangeln, also Kräfte messen auf einer intellektuellen Ebene.
Würdest du denn sagen, es ist Zufall, dass es dann Nicole ist? Also warum gerade Nicole, oder sind es dann doch ihre Eigenschaften?
Ich glaube, das sind Eigenschaften, die er sich für sich selber auch wünscht. Also es heftet sich, also glaube ich, vor allem an etwas, was er an sich selber eigentlich gerade sucht und er vielleicht nicht oder noch nicht finden kann oder nicht mehr findet. Also das wäre, glaube ich, genau die Auseinandersetzung, in die er eigentlich gehen müsste. Und vielleicht ist Nicole wie so eine Art Schattenwesen von ihm, eine Person der ungelebten Möglichkeiten, die er bei ihr noch aber da, also noch sieht, etwas, was sie noch sich erfüllen kann oder vielleicht auch ein Leben, was er sich nicht erfüllt hat. Also er spricht ja davon mit den Kindern, er hat sich eigentlich dann nach Ruhe und im eigenen Rhythmus gesehnt und vielleicht steht Nicole für ein Leben, was er hätte haben können, aber nicht gehabt hat. Also man ist ja als Mensch immer jemand, nicht nur die Person, die man ist und die man aktiv lebt, sondern auch die Person, die man, die Möglichkeiten, die in einem stecken, die man nicht gelebt hat. Und das verlagert er vielleicht in Nicole, das kann er in ihr sozusagen wahrhaft sehen.
Also man könnte vielleicht sagen, ihre Eigenheiten eignen sich zumindest sehr dafür, dass er das in sie hineinliest. Ob es dann wirklich alles so ist, das ist noch eine ganz andere Frage. Aber er kann sie quasi als dieses limmerente Objekt besetzen, also diesen Teil seines Selbst und seines Selbstgefühls in sie verlagern. Also, wenn ich sie hätte, dann könnte ich wieder so lebendig und jung und frei und dann hätte ich eine Zukunft, dann kommt da noch etwas, dann geht's einmal um ein ganz anderes Gefühl als das, ja, doch ein bisschen, ich meine es nicht suizidal, aber doch in dem Wortsinn lebensmüde, was er so ein bisschen hat. Und hier kommt eine Wachheit. Und gleichzeitig ihre Eigenheit ist aber auch, dass sie so ein bisschen flirrend ungefähr ist, also so ein bisschen beweglich. Und das ist ja auch eine Zutat für einen limmerenten Zustand. Also, dass sie ihm nicht so viel Klarheit gibt, wer sie genau ist, sondern ein bisschen sozusagen Distanz zwischen den beiden bleibt. Und das ist gerade der Projektionsraum, der sie dann geeignet macht für das, was jetzt dann kommt.
Ich würde auch noch da diese sexuelle Komponente mit hineinzählen. Also im Schlafzimmer, da geht es ja, hören wir, um ein Funktionieren, aber vielleicht fehlt dann das Gefühl, sich wirklich potent zu fühlen und zwar auf einer eben, wie gesagt, kognitiven, intellektuellen Ebene, aber ich würde schon nochmal auf das kommen, dass sie miteinander einen Schlagabtausch führen. Das ist ja ein Begriff, der doch was sehr Körpernahes hat und er sich als ebenbürtig ernst genommen fühlt von jemandem, den er offenbar sehr bewundert, eine Person, die gute Einfälle, also die viel zu geben hat, steckt auch vielleicht wieder was Mütterliches drin. Aber ich glaube, das reizt ihn auch deshalb, weil er daran vielleicht eine neue Kraft, eine neue Potenz fühlen kann und er offenbar eine große Lust hat, nochmal diese Potenz in sich zu fühlen und es nochmal aufzunehmen.
Man könnte auch sagen, Teil der Lebenskrise, in der Martin ist, ist eigentlich auch die Beziehung mit Janina, mit seiner Frau. Also, dass es den beiden, das versteht man jetzt hier noch nicht genau warum, aber schwer fällt, diese Bewegung, diese Schwelle zu nehmen und das Vitale zwischen den beiden wieder zu entdecken. Sondern es ist sozusagen auch ein bisschen, ja, dieses Modus Funktionieren. Und das, was ihn bewegt, bringt er, und das ist, glaube ich, auch Symptom einer Schwierigkeit in der Beziehung, das bringt er gar nicht in die Beziehung ein, sondern jenseits der Beziehung. Also da, wo Janina es gerade nicht sieht. Na, und das kann man natürlich moralisch dann sowieso bewerten, aber erstmal kann man es auch einfach mal als Symptom einer Schwierigkeit in der Beziehung sehen. In den nächsten Wochen sucht Martin immer wieder unauffällig Nicoles Nähe. Er fragt, ob sie mit in die Kantine kommt. Er geht zufällig dann in die Kaffeeküche, wenn sie dort ist. Wenn sie in einer Mail eine kleine Bemerkung macht, liest er sie mehrmals. Bald merkt Martin, wie sehr sein Tag von Nicole abhängt. Seit langem geht er wirklich morgens mit Lust und Vorfreude in die Arbeit. Begrüßt sie ihn morgens freundlich und zugewandt, geht ihm in den nächsten Stunden alles viel leichter von der Hand. Ist sie hingegen kurz angebunden, geht er die letzten Sätze des Gesprächs immer wieder durch und fragt sich, was er falsch gemacht haben könnte. Besonders schlimm ist es, wenn sie mit einem anderen Kollegen lacht. Er ist wirklich eifersüchtig. So etwas Kindisches, denkt sich Martin. Ich habe doch überhaupt keinen Anspruch auf sie. Zu Hause wird Martin immer angespannter. Janina fragt, ob er am Wochenende mit zu ihrer Schwester kommen möchte. Eine harmlose Frage eigentlich. Früher hätte er zugesagt, vielleicht ein wenig müde, aber ohne großen inneren Widerstand. Jetzt trifft ihn die Frage, als verlange sie etwas von ihm. Immer diese Termine, denkt er. Muss ich da wirklich mit? Janina schaut ihn überrascht an. Du musst gar nichts. Der Satz kränkt ihn, obwohl er nicht genau sagen könnte, warum. Abends liegt Martin wach. Neben ihm atmet Janina ruhig. Auf einmal kommt ihm alles eng vor, sogar ihr Atemgeräusch stört ihn. Er dreht sich zur Seite und denkt an Nicole. Er stellt sich vor, wie sie nach einem langen Arbeitstag noch etwas zusammen trinken. Wie er ihr Dinge erzählt, die er Janina nicht erzählt, vielleicht weil sie Janina schon zu oft gehört hat. Er stellt sich vor, wie er mit Nicole diskutiert, sie ihm widerspricht, ein verbaler Schlagabtausch, der sie anstachelt, fast wie ein Vorspiel. Er lullt sich in diese Fantasie ein, geht sie immer in neuen Variationen durch, stellt sich noch weitere Szenen vor, darunter auch aufregende erotische Szenen, und schläft schließlich weit nach 3 Uhr morgens ein. Nicole schreibt ihm eines Abends wegen eines Projekts. Die Nachricht ist sachlich, aber am Ende steht: Hat Spaß gemacht, heute mit dir zu denken. Martin starrt auf diesen Satz. Er spürt eine fast jugendliche Wärme, ein Ziehen im Bauch, Herzklopfen. Er liest die Nachricht mehrmals. Dann antwortet er auf den sachlichen Teil und überlegt, ob er noch auf diesen einen Satz reagieren soll. Er formuliert, löscht, formuliert neu, löscht erneut. Beinahe 2 Stunden verbringt er damit. Schließlich schreibt er: Fand ich auch. Als Nicole eine quälende Stunde später mit einem Smiley antwortet, ist er enttäuscht. Nur ein Smiley? Was heißt das? War seine Antwort doch zu viel? Hatte sie es nur kollegial gemeint? Oder war es zu wenig und sie dachte nun vielleicht, er lasse sie abblitzen? Janina spürt mit der Zeit, dass irgendetwas ist. Martin verhält sich seltsam, braucht viel Zeit für sich allein, wird schnell mürrisch. Sie fragt ihn, was in ihm vorgehe. Dass sie es spürt, ihre Besorgtheit, nervt Martin umso mehr. Auf eine seltsame Weise macht sie das in seinen Augen geradezu unattraktiv. Das, was ihn wirklich beschäftigt, kann er mit Janina nicht teilen oder will es nicht. Die ewig in ihm bohrende Frage, ob etwas ist zwischen ihm und Nicole. In der Firma gerät Martin in eine Art Hypervigilanz. Alles, was irgendwie mit Nicole zu tun hat, wird von ihm registriert und analysiert. Er bemerkt, ob Nicole seinen Namen sagt oder nicht, ob sie eine Frage an ihn richtet, seine Meinung einholt, ob sie nach einem Gespräch noch kurz stehen bleibt oder gleich weitergeht. Irgendwann entdeckt er sie auf Instagram. Ein privates Profil. Er stellt eine Anfrage, aber tagelang geschieht nichts. Martin ist am Boden zerstört. Nachts geht er innerlich durch, was er in den letzten Tagen gemacht oder gesagt haben könnte, weshalb sie ihn ablehnt. Oder schlimmer, was es überhaupt an ihm als Person sei, dass sie ihre Beziehung nicht vertiefen wolle. Vielleicht hat das Ausbleiben ihrer Reaktion aber auch andere Gründe. Vielleicht nutzt sie diesen Account kaum. Vielleicht hält sie Arbeit und Privates strikt getrennt und verhält sich einfach professionell. Endlich, fast eine Woche später, nimmt sie die Anfrage an. Martin ist euphorisch. Vielleicht mag Nicole ihn doch mehr. Seit Nicole Martins Instagram-Anfrage angenommen hat, verbringt er fast die ganzen Abende auf ihrem Profil. Er scrollt weit zurück, studiert ihre Urlaubsbilder, eine Bergtour, ein verwackeltes Foto von einem Fest, ein Bild von einer halb gestrichenen Wand. Er sucht nach Männern, findet aber nichts Eindeutiges. Bald kennt er alle Bilder in- und auswendig, kennt die Namen von ihren Freunden, die er nie getroffen hat. Zugleich ist Martin das alles furchtbar peinlich. Wenn das jemand sehen würde, der würde sagen, du spinnst. Auch gegenüber seiner Frau hat Martin ein massives Schuldgefühl. Eigentlich kann er das, was er empfindet, innerlich kaum rechtfertigen. Er flüchtet sich in den Satz, ich tue am Ende ja gar nichts. Und die Gedanken sind bei jedem Menschen frei. Wenn Nicole etwas postet, überlegt Martin lange, ob er reagieren soll. Er will nicht aufdringlich wirken, aber auch nicht gleichgültig. Er will genau den richtigen Ton treffen. Leicht, klug, beiläufig, mit einem Unterton, den sie verstehen kann, falls sie ihn verstehen will. Unter ein Bild aus einer Kletterhalle schreibt er schließlich, sieht so aus, als würde ich nach 5 Minuten würdelos an der Wand hängen. Nicole antwortet, würde ich gerne sehen. Dazu ein lachender Smiley. Martin liest das mehrmals, würde ich gerne sehen. Es ist natürlich ein Witz. Oder meint sie das doch genau so? Sie hätte es ja unpersönlicher formulieren können. So klingt es fast wie eine Einladung. Außerdem hat es etwas sehr Bildhaftes. Sie stellt sich ihn vor. Oder denkt er da zu viel hinein? Ein anderes Mal postet Nicole in ihrer Story ein Foto aus ihrer Wohnung. Der Boden ist mit Malervlies bedeckt, an der Wand sind Farbproben, auf einem kleinen Tisch stehen Pinsel, eine Kaffeetasse und ein Schraubenzieher. Dazu schreibt sie, erst die Arbeit. Martin sieht die Story fast sofort. Er wartet trotzdem ein paar Minuten, damit es nicht so aussieht, als habe er darauf gelauert. Dann schreibt er, falls du Hilfe brauchst, ich stelle mich gern dekorativ daneben und tue so, als hätte ich Ahnung. Nicole antwortet, was für ein ritterliches Angebot. Die Wand und ich, wir müssen da jetzt durch. Er legt das Handy weg, aber innerlich bleibt er bei der Nachricht. Ritterliches Angebot. Hat sie das Wort zufällig gewählt? Ritterlich. Das klingt spielerisch, fast intim. Gleichzeitig hat sie irgendwie ja auch abgelehnt. Oder war es keine Ablehnung? Vielleicht wollte sie nur nicht bedürftig wirken. Nicole ist keine Frau, die einfach sagt, ja, komm vorbei und hilf mir. Gerade das gefällt ihm ja an ihr. Diese Selbstständigkeit, diese Unabhängigkeit. Vielleicht hält sie sich auch zurück, weil sie in der Vergangenheit verletzt wurde. Vielleicht will sie nicht leicht zu haben wirken. Vielleicht wartet sie darauf, dass er deutlicher wird. Ja, vielleicht machen wir hier nochmal einen kurzen Zwischenstopp. Was würdest du sagen, wie entwickelt sich das hier? Oder vielleicht die ganz einfache Frage, liebt Martin Nicole?
Das ist natürlich eine große Frage und mit Sicherheit auch nicht schwarz-weiß zu beantworten. Ich würde aber eigentlich überlegen, ob Martin nicht vor allem das Gefühl liebt, was Nicole in ihm weckt oder was durch seine Aufmerksamkeit, die er auf Nicole richtet, wach wird. Man hört hier ja wirklich den Zustand der Limerenz sich hier entfalten, also dass er nach und nach fast sowas, ja, Obsession ist vielleicht ein starkes Wort, aber schon in die Richtung was entwickelt, also wo er wirklich permanent mit seinen Gedanken eigentlich mit Nicole beschäftigt ist und es auch, glaube ich, wie gesagt, was in ihm belebt. Also man hört ja, dass er gerne zur Arbeit geht, er freut sich auf die Arbeit, das heißt dieses Öde aus deinem Leben und die Leere, von der man vorher gehört hat, die scheint nun beinahe wie verschwunden. Also das Problem scheint jetzt erstmal gelöst zu sein. Und ich glaube, da kann man auch sehen, was hier Limerenz auch erfüllt, ist so eine Art Flucht nach vorne eigentlich. Dass er flieht aus der Ödnis, aus der Leere, die er in sich fühlt, und in so einer Art vielleicht manischen Gegenbewegung das erotisch oder jemanden erotisch besetzt und damit ja auch was in sich, was er als unlebendig fühlt, eben vitalisiert.
Ja, mit dem Stichwort Manie sind wir wieder bei Plato und der göttlichen Störung. Also ich finde, das hat hier etwas davon. Also man kann sich vorstellen, warum auch etwas Göttliches dabei ist, in dem Sinne, dass das, was er jetzt empfindet, ihn wirklich über seinen Alltag hinaushebt. Also während vorher im Alltag eigentlich fast nichts mehr eine Bedeutung hatte, hat jetzt alles eine Bedeutung. Also sein ganzes Leben, sein ganzes Empfinden ist von einem Zentrum ausgefüllt, das Nicole heißt. Und es ist alles wichtig. Also jedes Detail, jeder Blick, jede Nachricht, jedes Punkt und Komma, den sie irgendwie setzt und jeder Smiley, bekommt eine hohe Bedeutung und lädt damit sein Leben mit Bedeutung wieder auf, was vorher nicht der Fall war. Und man könnte sagen, das ist eigentlich wie eine Inspiration, also auch ein göttlicher Hauch, der ihm da gegeben wird, der ihn in einen Zustand bringt, in dem das Profane, also das Alltägliche, wie von ihm abgefallen ist. Und es ist, also wenn man das moralisch betrachtet, natürlich hochproblematisch, weil das Profane dann seine Frau wird. Also er vollzieht hier fast so eine Art Spaltung, würde ich sagen, zwischen dem Heiligen, zwischen dem hervorragenden, großartigen Lebensgefühl, was ihm Nicole verschafft, und dem Alltäglichen, was seine Frau ist. Also da bleibt sozusagen altes Graue hängen, was er an sich empfindet. Also ich glaube, er vollzieht eigentlich eine doppelte Projektion. Er spaltet quasi sein Empfinden in einen Janina und in einen Nicole-Anteil.
Weshalb er vielleicht auch so ärgerlich gegen Janina wird, wenn sie den Alltag zu nah an ihn heranbringt, entweder durch das, was sie erzählt oder einfach durch ihre Person selbst, das Atmen, dass er das als etwas empfindet auf einmal, was ihn bedrängt und was er eigentlich nicht haben möchte. Und Ärger heißt ja, es auch irgendwie wieder von sich wegstoßen wollen.
Also er möchte geradezu gar nicht in seinem grandiosen Übergangsraum, Schwebezustand gestört werden. Gleichzeitig hat dieser Zustand ja auch was Quälendes für ihn. Also es ist ja nicht so, dass er sich da nur, dass er nur Hochgefühle hat, sondern er wird die ganze Zeit hin und her gerissen. Also man könnte sagen, ein bisschen sein Ich ist hier vom Thron gestoßen und etwas anderes, nämlich das Nicole-Objekt, also nicht die reale Nicole, sondern das, was sie für ihn bedeutet, thront jetzt über seiner psychischen Welt. Und er muss sich auch diesem Objekt unterwerfen. Also alles ist abhängig davon, wie sie reagiert und was sie macht. Warum würdest du sagen, versucht er nicht hier so etwas wie eine Entscheidung herbeizuführen? Also zum Beispiel Nicole seine Liebe zu gestehen, also es versuchen, in die Beziehung mit Nicole zu bringen. Er bleibt ja doch
Janina,
natürlich mit Janina das so zu klären. Also warum hält er sich da in diesem Schwebezustand?
Wenn er das Janina sagen würde, allem voran, ich würde sagen, das wäre doch wirklich der erste Schritt. Oder auch, wenn man sich eben ein anderes Szenario ausmalt, Nicole, egal in welcher Weise, es würde ja eine gewisse Realität bekommen. Und er würde damit, glaube ich, dieses High, was er gerade erlebt, wieder auflösen. Und also wir hatten ja vorhin schon davon gesprochen, dass an die Person, an das limmerente Objekt auch sehr viel Hoffnung gebunden ist. Jetzt, wenn man das mit dieser Ödnis und dieser Leere vergleicht, in der er vorher war, und diesen vielen anderen Aspekten, die es in seinem Leben gibt, die ihn vielleicht eigentlich eher traurig machen könnten zum Beispiel, oder andere schmerzhafte Gefühle ihn da vielleicht damit in Berührung bringen könnten, dass er dem irgendwie ausweichen möchte oder es vielleicht nicht aushalten kann. Und es in der Schwebe zu halten, also es nicht anzusprechen, nicht es Klarheit reinzubringen, heißt es auch immer offen zu halten.
Also man könnte sagen, er schützt sich vielleicht auch vor der Realität in doppelter Hinsicht. Also das, was er empfindet, in die reale Beziehung mit Janina zu bringen, hieße ja eigentlich, ein wirkliches Problem in der Beziehung anzuerkennen, an dem vielleicht die Ehe auch brüchig werden könnte und in dem starke Risse entstehen. Also dass er riskiert damit etwas, indem er es ihn offen hält, sozusagen nicht in die Beziehung bringt, schützt er sich davor. Aber ich glaube, er schützt sich auch vor einer Realität mit Nicole. Also es wäre vielleicht anders, wenn er wirklich daran glauben würde, dass daraus etwas werden könnte. Ich finde, es ist nicht so ganz klar hier im Verlauf, aber wenn man sich die Realität ansieht, habe ich das Gefühl, sie verhält sich ihm gegenüber freundlich, kollegial und irgendwie hat er auch vielleicht Lust an einem kleinen Flirt, aber es gibt jetzt nicht so eindeutige Zeichen. Und mein Gefühl ist, er ahnt auch ein bisschen was davon. Also, dass die Realität vielleicht bedeuten könnte, dass sie nicht mit ihm zusammen sein will und seine Gefühle nicht erwidern kann. Und ich glaube, er kreiert dadurch etwas Illusorisches, besetzt damit dann so kleine Andeutungen mit so einer übermäßigen Bedeutung, auch um diesen Zustand weiter offen halten zu können, als damit er ihn wieder, wir sind wieder beim Motiv des Wartens, damit er ihn auf die Zukunft schieben kann. Also vielleicht ja noch, wenn ich jetzt noch lustiger schreibe und mich nett gebe und jetzt die super Antwort finde und so. Jetzt die Realität herauszufordern, glaube ich, würde er sich zu sehr davor fürchten, zurückgewiesen zu werden. Aber vielleicht ja, wenn ich es sozusagen beim nächsten Mal probiere oder wenn ich noch länger vorbereite oder was auch immer. Also das ist so ein bisschen seine Konzeption. Und ich glaube, er ist in gewisser Weise fast abhängig von diesem Gefühl, was dieser Schwebezustand erzeugt.
Man könnte auch überlegen, ich weiß jetzt nicht, inwiefern es auf Martin zutrifft, aber vielleicht ja auf andere Personen in anderen Konstellationen, aber man erfährt ja schon, dass er in der Kindheit Eltern hatte, die er in irgendeiner Weise nicht erreicht hat. Bei der Mutter wird es klarer geschildert mit dem Krankenhausaufenthalt und dann dem sich Zuwenden eines anderen Kindes. Vom Vater erfahren wir gar nichts, also in gewisser Weise auch irgendwie unerreichbar, könnte man sagen, zumindest nicht sichtbar. Und ob da vielleicht auch sowas wie ein Wiederholungszwang drin liegen könnte. Also, dass Martin eine Situation herstellt, wo es wieder ein Objekt gibt, das er sehr begehrt, zu dem er unbedingt hin will und von dem er unbedingt Aufmerksamkeit erhalten möchte und das er zugleich doch nicht ganz erreichen kann. Und da wäre es dann auch dieser Schwebezustand oder diese Unerreichbarkeit oder das Wissen vielleicht auch irgendwie, eigentlich erreiche ich die Person nicht, weil das vielleicht ein Lebensthema wiederholt. Da müsste es, glaube ich, noch andere Hinweise in Martins Leben für geben, dass diese Hypothese stimmt, aber zumindest kann man sich ja sowas mal überlegen.
Ich finde hier auch noch erwägenswert, ob das, wie er jetzt die Beziehungen gestaltet, nicht auch ein Mittel ist, die anderen gleichsam auf Distanz zu halten. Also, dass es vielleicht auch bei ihm eine große Angst davor gibt, dass andere ihm zu nahe kommen. Er, also vielleicht mit Janina ja auch ein bisschen eine Distanzehe führt, die so in Routinen ist, aber er zeigt sich nicht wirklich mit seinem Begehren. Also jetzt hier kann man verstehen, warum er das nicht tut, aber vielleicht gilt das auch globaler. Mhm. Und Nicole gegenüber sich zu offenbaren, hieß sie ja auch eigentlich sich zu zeigen, in dem wie er ist. Und selbst vielleicht in der Fantasie, wenn das erwidert würde, eine große Angst davor wäre, sein Begehren wirklich zu zeigen, wirklich zu leben, wirklich diese Nähe zuzulassen mit ihr. Und vielleicht gerade in diesem ungefähren, schwebenden, sein Begehren so eine Art Kompromissbildung findet. Also es kann sich an jemanden heften, aber es muss nicht sich in der Realität beweisen. Da kämen vielleicht sofort massive Ängste. Und ich würde vermuten, dass je realer es wird, desto weniger attraktiv wird Nicole für ihn. Weil dann seine Ängste und dann sein, vielleicht auch das, die Schwierigkeit mit der Körperlichkeit und Ähnliches in den Raum tritt. Also das Begehren braucht geradezu das Unerfüllte und Unerreichbare, um leben zu können. Und das bringt ihn natürlich in ein Dilemma. Also dass er nur wirklich begehren kann, wenn der andere unerreichbar ist. Und wenn der andere erreichbar wird, ist er nicht mehr begehrenswert für ihn. Das ist vielleicht ein bisschen das Janina-Nicole-Dilemma für ihn. Und da müsste man ein bisschen genaueres über seine Geschichte wissen und wie er überhaupt mit Nähe-Distanz umgeht. Aber das, glaube ich, gibt hier zumindest gewisse Hinweise, wie er das macht. Also fast möchte man sagen, in der Art und Weise, wie er schreibt, ist das schon ein bisschen spürbar, also dieser Nähe-Distanz-Konflikt, wie er eigentlich sein Begehren sichtbar machen möchte und gleichzeitig versteckt. Und das produziert quasi so ein Verdrängungsgebilde von einem Witz, der auch ganz witzig ist und gleichzeitig irgendwie das eigene Begehren in irgendein humorvoll verzerrtes Bild bringt. Also das ist eine ganz, finde ich, charakteristische Art und Weise, sich auszudrücken. Ein wenig liegt da, finde ich, auch die Sprache der Verdrängung und des Konflikts mit dem eigenen Begehren. Also er kann das nicht so klar raustun. Aber man müsste jetzt genaueres natürlich darüber wissen, um das wirklich psychodynamisch beurteilen zu können.
Was auf jeden Fall, finde ich, deutlich wird, ist auch dieses Ruminieren, was ja auch typisch für Limerenz sein kann. Also, dass er, ich würde sagen, wirklich jede Gedankenwendung nimmt, die man irgendwie nehmen kann. Und ich habe fast das Gefühl, seine Gedanken verlieren wie die Haftung oder den Boden eigentlich. Also zum Beispiel sieht man das gut an dieser Instagram-Szene, als er ihr eine Anfrage schickt und die erstmal nicht beantwortet wird und er dann wirklich jede erdenkliche Möglichkeit durchgeht, welche Gründe das haben könnte, bis es eigentlich, finde ich, wie seine Sinnhaftigkeit verliert. Das ist also auch was sehr Typisches für Limerenz.
Derartige Szenen wiederholen sich. Nicole ist freundlich, geistreich und zugewandt. Manchmal schreibt sie schnell zurück, manchmal aber auch gar nicht oder erst dann, wenn er sie in irgendeiner Weise darauf aufmerksam macht. Sie lacht über seine Bemerkungen, allerdings, das muss Martin sich eingestehen, auch über die anderer. Sie erzählt ihm etwas Persönliches und später hört er, wie sie dieselbe Geschichte in der Kaffeeküche noch einmal erzählt. Jedes Mal nimmt Martin sich vor, nicht ständig in alles etwas hineinzulesen. Doch das Vorhaben hält nie lange. Einmal schreibt er nach einem langen Arbeitstag: »Ich glaube, ohne unsere kleinen Denkduelle würde ich hier langsam einschlafen.« Nicole antwortet: »Dann erfüllen Sie einen guten Zweck. Wachhalten ist Teil meines Serviceangebots. Martin wartet, ob noch etwas kommt. Vielleicht noch ein Witz, irgendeine Entgegnung, die das Gespräch am Laufen hält. Doch das war's. Lange Zeit fühlt Martin sich in der Schwebe. Äußerlich passiert eigentlich nichts, aber innerlich fühlt er sich, als wäre Nicole zum Zentrum seines Universums geworden, das ihm langsam alle Kräfte zieht. War der Kontakt mit Nicole für ihn zunächst belebend, ist Martin zunehmend gequält, aber er traut sich nicht, Nicole seine Gefühle zu offenbaren oder mit seiner Frau offen zu sprechen, was los ist. Irgendetwas hält ihn davon ab, zu eindeutig zu werden. Vielleicht die Angst, alles zu verlieren, aber auch ein Gefühl in einem Winkel seiner Seele, das ist kompletter Unsinn, was du da treibst.
Ja, vielleicht kann man sagen, dass hier ein Moment von Realitätswahrnehmung in Martin einsetzt. Also, dass er eigentlich schon merkt, dass er da ein inneres Thema hat, was vielleicht auch wirklich nicht zu Nicole gehört und er nicht mit ihr sozusagen abverhandeln sollte, sondern eigentlich etwas Inneres ist, was in die Beziehung zu Janina gehört und was auch vor allem in ihm natürlich stattfinden muss. Also, dass bei ihm eigentlich etwas ist, was er in irgendeiner Art und Weise bearbeiten muss.
Dann, ungefähr anderthalb Jahre, nachdem Nicole in die Firma gekommen ist, gibt es jenes Sommerfest. In den Wochen danach ist Martin tatsächlich wie krank. Beinahe depressiv sitzt er zu Hause, meldet sich einige Tage auch krank, liegt im Bett und schaut noch immer auf Nicoles Profil. Er sucht rückblickend nach Hinweisen auf ihren Freund, die er übersehen haben könnte. Wo war er auf den Bildern? Welche Kommentare waren vielleicht von ihm? Was hat Martin nicht sehen wollen? Aber auch, gibt es eine Chance, dass die beiden sich trennen? Wirken sie vielleicht unglücklich? Er registriert jedes Mal, wenn Nicole etwas postet. Noch immer löst jeder Post von ihr einen Schub von Aufregung in ihm aus, aber zugleich immer wieder Enttäuschung und Ernüchterung. Allmählich über viele Wochen verliert das Ganze seine Fiebrigkeit. Nicole ist genauso wie immer. Humorvoll und schlagfertig und zugewandt. Sie scheint von alledem nichts bemerkt zu haben. Auch nicht, dass Martin sich nun mehr zurückzieht. Es dauert lange, aber nach und nach wird Nicole für Martin wieder mehr zu einer gewöhnlichen Kollegin, wenn auch nicht ganz. In seinen erotischen Fantasien bleibt sie noch Jahre präsent. Martin spricht mit niemandem darüber. Und so quälend es für Martin war, manchmal vermisst er das Gefühl, das mit Nicole so lange verbunden war. Oder, so denkt Martin, es fehlt vor allem das, was durch sie in ihm wach geworden war. Beinahe blickt er melancholisch auf seine Verliebtheit zurück und ist doch auch froh, dass sie ihm, so erlebt er es selbst, nicht ganz den Verstand geraubt, nicht alles zerstört hat, was er sich aufgebaut hat.
Ja, hier kommt es nun zu einem Moment der Ernüchterung. Das Sommerfest, von dem wir ganz am Anfang jetzt unserer heutigen Folge gehört haben.
Also Nicole hat einen Partner und das schon seit 6 Monaten.
Und die Reaktion von Martin ist, dass er sich anfängt, wie krank zu fühlen. Und ich glaube, dass ihn da so etwas wie eine massive Enttäuschung im wahrsten Sinne des Wortes, eine Desillusionierung getroffen hat. Er hat sich eine Täuschung aufgebaut, eine Bubble sozusagen. Und die ist nun plötzlich geplatzt und auf eine sehr schmerzhafte Weise für ihn. Er ist ja völlig übertäupelt worden. Und ich glaube, die depressive Reaktion ist eigentlich das Gefühl, was auch die ganze Zeit schon darunter geschwelt hat und was er abgewehrt hat, eben durch diese manische Verliebtheitsbewegung. Depressiv ist allerdings auch wieder, er löst es ja nicht mit Trauer. Also ich glaube, eigentlich schwelt es weiter in ihm. Depressiv heißt ja gerade eben nicht in einen Moment der Trauer kommen. Ich denke, das ist ein Teil seiner Depression. Er scheint da ja auch was zu überwinden. Etwas lässt er los. Er lässt ja Nicole dann mit der Zeit auch gehen, wenn man so will. Er kann sie innerlich ein Stück weit oder ein großes Stück weit loslassen. Das heißt, da ist schon so ein Prozess, der stattgefunden hat. Aber ich glaube, an seinen Lebensumständen und das, was ihn doch vorher eigentlich hat so leer fühlen lassen, davon hört man jetzt nicht, dass er da irgendwie was verändern würde. Das heißt, an irgendwas hält er innerlich weiter fest und überlagert das, kann es vielleicht in irgendeiner Weise kompensieren, heißt aber auch, dann vielleicht leider stehen zu bleiben und vielleicht wirklich etwas, was er in seinem Leben vielleicht wirklich ändern könnte, diese Möglichkeit auch nicht zu ergreifen.
Also man weiß es nicht so genau, es hört sich so ein bisschen an, als würde er wieder in diesen prälimerenten Zustand zurückkehren. und dann diesen Zustand der göttlichen Störung fast mit einer melancholischen Erinnerung verbinden. Also da hat er sich wirklich mal lebendig gefühlt und da war dieses Selbstgefühl da, nachdem er sich so sehnt. Das klingt ja danach, dass er das nicht für sich wirklich hat finden können im Leben, zumindest bislang.
Was würdest du denn jetzt sagen, wie siehst du das? Hat Martin sich jetzt mit Nicole wirklich alles eingebildet? War das alles irreal? War das einfach eine Fantasie, die er da eine Zeit lang gelebt hat?
Also das ist natürlich alles sehr subjektiv, ne? Man müsste dann Nicole eigentlich fragen, wie sie das eigentlich erlebt hat. Und wahrscheinlich gibt es da auch nicht einfach so eine Wahrheit. Man kann zumindest sagen, dass Nicole sich ja eigentlich relativ konstant verhält. Also als freundliche Kollegin, die, wie gesagt, sich auf einen kleinen Flirt vielleicht mal einlässt, aber auch jetzt nicht mehr oder weniger. Und dass vieles von dem, was Martin so hineinhofft, wirklich von ihm kommt und gar nicht so sehr von Nicole. Man könnte sich das vorstellen, das wirkt jetzt bei Nicole nicht so, aber man könnte sich jetzt vorstellen, würde Martin einer Frau begegnen, die vielleicht ihrerseits eine Neurose in die Beziehung einbringt. Also es zum Beispiel besonders mag, so begehrt zu werden von jemandem und vielleicht sogar dann eine narzisstische Seite in ihr angerührt wird, wenn jemand so abhängig wird, also sie in Anführungszeichen ein wenig anfängt mit ihm zu spielen, dann wäre eigentlich das Eintrittstor in eine toxische Beziehungsdynamik gegeben. Also daraus kann sich dann eine sadomasochistische Beziehung entwickeln. Also in dem Sinne, dass Nicole durchaus auch real ihm dann gewisse Avancen macht, kleine Versprechungen andeutet, also dieses Spiel bedient, also sozusagen diesen limmerenden Raum auch die ganze Zeit immer wieder nährt, unbewusst oder aus ihrer eigenen Dynamik heraus, dann hätte er sich's nicht nur eingebildet, sondern dann wäre es ja ein Stück Realität gewesen, aber die Realität eben einer sadomasochistischen Beziehungsdynamik. Wie gesagt, das finde ich, sehe ich hier jetzt nicht so. Man kann sich aber vorstellen, dass hier Kollusionen entstehen. Also dass Martin hat eigentlich dann Glück in dem Sinne, dass er sozusagen diese limmerente Sehnsucht auf Nicole zieht und nicht gerade sich einen Menschen aussucht, der kollusiv da auch genau reinpasst. Und es vielleicht dann irgendwie ein narzisstisches Motiv dann nutzt. Umgekehrt können wir sich natürlich auch jemand vorstellen, der ein komplementäres Gefühl hat und eigentlich auch so eine Sehnsucht im Leben, also auch jemand, der auch an einer Schwelle steht und das dann zwischen beiden eine sehr, sehr erfüllende Beziehung werden könnte. Also wenn das zusammenstößt, kann es zumindest eine Phase auch ekstatische Bezogenheit und Verschmelzung geben. Ich glaube, die Frage der Realität ist hier aber die entscheidende. Also Daniel, der Freund von Nicole, ist ja so etwas wie der Realitätsschock für Martin. Und dass er diesen Realitätsschock aber dann auch annehmen kann und sein psychisches System wieder zurück in die Realität führt, ist eigentlich ein gutes Zeichen für Martin. Also wünschenswert wäre für ihn, dass er es auch als produktiv, als Entwicklung nutzen kann. Aber zumindest ergibt sich daraus nicht ein sich abkapseln und abspalten. Man könnte sagen, hier wäre auch eine Wegscheide, also entweder wirklich in eine manifeste Depression, also melancholische Depression, oder in sowas wie eine Stalking-Dynamik. Also, dass Martin die Realität nicht anerkennt und quasi sie versucht weiterhin aufrechtzuerhalten, gegen jede Evidenz und dann vielleicht sogar auch Nicoles offene Ablehnung. Würdest du denn sagen, Limerence ist hier im Fall Martin pathologisch oder war pathologisch?
Also pathologisch ist ja manchmal schwierig zu definieren, wenn das, weil das ja auch ein Kontinuum ist und nicht sozusagen eine Kategorie, die irgendwann eindeutig zutrifft. Ich hätte gesagt, schon an der Stelle, wo er dann wirklich sehr darunter leidet, also er schreibt ja, dass das auch irgendwie quälend für ihn ist. Es wird ja angedeutet, dass er nicht schläft, also dass er da auch immer bis in die Nacht hinein darüber obsessiert. Ich finde, er bringt schon auch irgendwie seine Beziehung zu Janina in Gefahr, auch wenn er ihr das, oder vielleicht gerade, weil er ihr das nicht sagt. Und da würde ich schon sagen, dass das ein Ausmaß annimmt, wo es sicherlich fast schon wünschenswert gewesen wäre, dass er sich da doch von außen auch nochmal Hilfe sucht, um sich auch erstmal selbst Entlastung zu schaffen, aber dann auch, um mit jemandem sprechen zu können, wo er erstmal in Distanz zu sich selber kommen und seinen eigenen Gedanken kommen kann. Dass man anfangen kann zu hinterfragen. Es gibt ja eine Ahnung, die am Ende laut wird, dass er das Gefühl vor allem vermisst, was er mit Nicole verbindet. Gar nicht Nicole. Und da wird ja bei ihm eine Ahnung offenbar, dass da etwas ist in ihm.
Das ist ein reflexiver Prozess eigentlich.
Ja, und ich glaube, an der Stelle müsste er eigentlich weiter ansetzen. Und er hat sich jetzt wieder draus lösen können, aber ich würde sagen, vor allem, weil die Umstände es ergeben haben. Natürlich hat er seinen Teil dazu beigetragen, aber in dem er sich dann auch hat lösen lassen und mit der Realität konfrontieren hat lassen. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein bisschen schade ist, dass er diesen Moment der Krise nicht nutzt, um zu überlegen, warum es überhaupt dazu gekommen ist.
Also man möchte ihn eigentlich schon in eine psychotherapeutische Sprechstunde empfehlen. Das ja. wäre eigentlich schon auf jeden Fall dafür geeignet, auch wenn man sich noch dramatischere Entwicklungen vorstellen könnte.
Ja.
Also vielleicht, um den Satz vom Anfang nochmal aufzugreifen, in jeder Liebe steckt ein Stück Wahnsinn. Also das ist auch ein...
Es ist übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, aber es gibt auch Studien dazu, dass... Also erstens mal Limerenz bis 60% der Bevölkerung kennen, also sehr viele Menschen. Und vor allem aber bei Menschen mit einem unsicheren Bindungsstil, dass da die Quote von Leuten, die Limerenz kennen, nochmal deutlich höher liegt. Also ungefähr 70%, Pi mal Daumen. Das heißt, man kann schon sagen, dass Limerenz nicht nur irgendwie zufällig ein ereignet, sondern schon auch was mit der Geschichte von einem zu tun hat. Und auch bei Martin mit Sicherheit in der Vergangenheit schon was war, was dann ihn anfällig gemacht hat, dafür in diese Limerenz, in diesem limerenten Zustand zu kommen.
Also für Martin auf jeden Fall trifft der Satz zu, dass in jeder Liebe ein bisschen Wahnsinn auch immer steckt und in jedem Wahnsinn aber auch immer etwas Vernunft. Das hieße für Martin, er baut etwas Illusionäres um Nicole herum auf, aber diese illusionäre Welt ist nicht sinnlos. Sondern eigentlich seine Fantasien, die er mit Nicole verbindet, die zeigen eigentlich, was ihm in der Realität wirklich fehlt. Also das Moment von Lebendigkeit, von Bedeutung zu finden, die Spontanität zu finden. Auch ich finde das, was du am Anfang gesagt hattest, mit dem Schlagabtausch, also in einen herausfordernden, auch körperlichen Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Und seine Aufgabe wäre das, was eigentlich jetzt ihm sozusagen die göttliche Störung eingegeben und ihn einmal kurz in diese Sphäre hineingehoben hat, damit er sich das anschauen kann und ihn dann wieder hat zurücksinken lassen in die Realität. Dass er das nicht einfach nur sozusagen melancholisch in die Vergangenheit schiebt, sondern eigentlich das ein wenig als Inspiration nutzt. Also das, was er da gefühlt hat, was da in ihm wach geworden ist, jetzt mit seiner Realität zu verbinden und allen voran mit Janina ins Gespräch zu kommen und die Konflikte und das, was zwischen den beiden liegt, zu thematisieren. Also sei es, dass die beiden miteinander etwas von diesem, was fehlt, finden können. Vielleicht geht es ja Janina genauso. Oder sei es, dass sie ein anderes Lebensmodell miteinander finden können. Also ich glaube, für Martin ist die Herausforderung, aus diesem Zustand des Wartens und es stößt ihm zu, herauszukommen in einen, in dem er aktiv sein Leben gestaltet und in die Hand nimmt.
Das wäre der Beziehungsaspekt und dann wäre auch wahrscheinlich eine individuelle Arbeit für ihn wichtig, also wo es dann wirklich um genuin seine Themen geht, also wo er vielleicht eben, was in Nicole gesehen hat, Anteile von sich selbst, die er sich vielleicht selber gewünscht hätte oder eben diese Möglichkeiten, die er vielleicht nicht mehr im Leben hat, vielleicht auch zu betrauern. Oder vielleicht, wenn man nochmal an das Thema der unerreichbaren Objekte in seiner Kindheit denkt, vielleicht auch da ein Thema zu bearbeiten. Was auch immer es genau im Einzelnen ist, aber zumindest auch noch so eine Einzelarbeit macht und sich mit sich auseinandersetzt. Ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende der Folge. Wir hoffen, ihr habt jetzt über Limerenz einiges erfahren, was ihr vorher noch nicht wusstet im besten Falle und damit viele Erkenntnisse gehabt.
Dass ihr an unseren Lippen gehangen seid.
Dass ihr also vielleicht noch obsessiv über die Folge im Kommenden nachdenkt, aber lieber am besten in einer produktiven Weise.
Wir haben ja jetzt gesagt, wie es geht.
Dann wünschen wir euch vorerst einen schönen Morgen, Mittag oder
Wann
Abend.
Wann immer ihr das hört. Tschüss.
Tschüss.